Radio SRF. International. Eine Sendung von Martin Durm.
Es heißt, man gewöhne sich mit der Zeit an den Krieg. Aber wie lange braucht man dafür? Wochen? Monate? Die Schüsse und Einschläge nehmen wir schon nach wenigen Tagen nur noch als Hintergrundgeräusch wahr. Aber wie sollen wir uns an das gewöhnen, was man sich in Syrien antut? Da unten ziehen wir sie immer raus, sagen die Männer und führen uns durch kniehohes Gras hinunter zum Fluss. Sein Wasser ist braun, schaumig, schmutzig. Unterhalb einer Brücke haben syrische Rebellen engmaschige Metallgitter ins Flussbett getrieben. Wenn der Kuwait, der mitten durch Aleppo strömt, Hochwasser führt, bleiben in diesen Gittern Leichen hängen. An manchen Tagen 5, an anderen ein Dutzend. In den vergangenen Monaten wurden hier mehr als 100 Tote ans Ufer gespült. Stromauf, im Westen der Stadt, den das Regime kontrolliert, wirft man sie ins Wasser. Dann treiben sie stromab in die östlichen Stadtviertel zu den Rebellen.
Ich habe 10 Leichen aus dem Wasser geholt. Einer von ihnen war mein Cousin. Er lebte drüben auf der Regierungsseite und versuchte, zu uns rüberzukommen. Da haben sie ihn irgendwo erwischt. Was für eine Schande ist das? Wir werden einfach so Menschen ermordet und wie ein Stück Vieh ins Wasser geworfen. Wir haben diese Gitter in den Fluss gesetzt, damit sie nicht weiter treiben. Noch weiter stromab können wir sie nicht mehr bergen, weil da wieder Scharfschützen sind. Manchmal sind die Toten entstellt und nackt. Dann wickeln wir sie in Decken.
Assads Truppen und islamistische Rebellen überbieten sich an Brutalität. Alawitische Milizen verüben Massaker an Sunniten. Sunnitische Milizen rächen sich an Alawiten. Allein im März diesen Jahres sind 6000 Syrer ums Leben gekommen, auf beiden Seiten. Auch die Rebellen exekutieren Gefangene, foltern Köpfen, brüsten sich mit barbarischen Taten. Der ARD-Fernsehreporter Jörg Ambruster und ich sind erst vor wenigen Tagen nach Syrien eingereist, illegal, über die türkische Grenze. Das Land dort ist eine weite, fruchtbare Hochebene. Bauernland, überall Felder, Olivenbäume, Wiesen voll Klee, auf denen die Kirschbäume blühen. Die Kirschen von Aleppo, angeblich sind es die besten der Welt. Die Jahreszeit ist womöglich das Einzige, was übrig geblieben ist vom arabischen Frühling. Wir haben ihn in den vergangenen 2 Jahren überall miterlebt, in Ägypten, in Libyen, im Jemen. Jedes Mal dachten wir in den ersten euphorischen Monaten, das sei der große nahöstliche Aufbruch in Freiheit und Demokratie. Und jedes Mal haben wir miterlebt, wie die Hoffnung in sich zusammenfällt. Warum? Wieso ist es mit jeder Revolution nur schlimmer geworden, blutiger, grausamer als zuvor? Solange es hell ist, sind wir mit einem Kleinbus in der Stadt unterwegs. Wenn die Abenddämmerung kommt, ziehen wir uns in eines der nahegelegenen Bauerndörfer zurück. So hoffen wir, das Risiko berechenbar halten zu können. In Aleppo wird schon tagsüber ständig geschossen. In der Dunkelheit aber, vor allem nach Mitternacht, nimmt der Beschuss noch um einiges zu. Vor 15 Jahren war ich das letzte Mal hier und konnte mich gar nicht satt sehen an den Minaretten, den Mauerbögen der Zitadelle, dem alten Basar, wo es nach Safran roch, nach Kardamom und Piment. Weinreben hingen über den Gassen, selbst im Sommer war es schattig und grün. Nun ist Aleppo so verwüstet, als habe an manchen Stellen die Erde gebebt und ganze Häuserzeilen zum Einsturz gebracht. Es ist eine Stadt voller Bombenlücken, Müllbergen und Ruinen. Es gibt kein Wasser mehr. Wir haben seit Tagen kein Wasser mehr, brüllt ein Mann einem nervösen Menschenhaufen entgegen. Seit Stunden stehen sie da mit Plastikflaschen und Plastikkanistern, drängen sich vor einer Moschee, aus deren Rückwand ein rostiges, vor sich hin tröpfelndes Wasserrohr ragt.
Wir haben nichts. Alles wurde uns genommen. Wir haben kein Wasser, kein Gas zum Kochen, keinen Strom, nichts. Und keiner hilft uns. Alle lassen uns allein. Nur Assad nicht. Der schickt uns seine Flugzeuge und seine Bomben.
Sicher ist es nirgendwo hier, weder in Aleppo noch auf dem Land. Aus hellblauem Himmel heraus taucht ein Kampfflugzeug auf, kaum sichtbar, kaum hörbar, nur ein fernes Summen in großer Höhe. Vom Boden aus gesehen wirkt es so harmlos und klein wie ein Insekt, aber das Flugzeug trägt Bomben. Aus der Luft gesehen sind wir die Insekten. Jede Straßensperre in Aleppo ist anders als die, die man gerade hinter sich hat. Eben passierten wir noch einen Checkpoint der Islamistenmiliz, wo Bärtige mit schwarzen Stirnbändern standen. Jetzt blockiert ein quergestellter Wagen die Fahrspur. Daneben zwei Benzinfässer und zwei Aufständische der Freien Syrischen Armee, die ihre Kalaschnikows schwenken. Fahrt zurück, sagen sie. Wir haben gerade zwei Raketen eingeschlagen. Vor zwei Jahren hatte dieser Aufstand weit weg von Aleppo mit friedlichen ländlichen Protesten begonnen. Thaura, Revolution, riefen die jugendlichen Demonstranten in Dara und Deir ez-Zor. Eine Thaura auf Syrisch wollten sie machen, kultivierter, zivilisierter als die in Libyen oder Ägypten. Und glaubten womöglich, es sei gar nicht so schwer, diesen jungen, nicht ganz unsympathischen Präsidenten zu kippen, der sich so weltoffen gab und eine Frau hat, die gerne Jeans trägt. Doch vom ersten Tag an wurden die Demonstranten von Bashar al-Assads Soldateska zusammengeschossen. Sie begruben ihre Toten und zogen von Neuem los, immer noch friedlich, immer noch ohne Gewalt. 6 Monate lang ging das so. Erst als viel zu viele gestorben waren in Hama, Idlib und Homs, wurden aus vielen Demonstranten Rebellen. Inzwischen gibt es keine friedlichen Massenkundgebungen mehr. Das Land zerfällt in seine ethnischen und religiösen Bestandteile. Alawiten und Christen sehen sich von den rebellierenden Sunniten bedroht. Die Sunniten wiederum fürchten die regimetreuen Alawiten. Die Kurden lavieren zwischen den Fronten. Im Sommer 2012 eroberten die sunnitisch dominierten Aufständischen den Osten Aleppos und lähmten damit die zweitwichtigste Wirtschaftsmetropole des Landes. Rückzug scheint nicht mehr in Frage zu kommen, für keine der beiden Seiten. Vor dem Hauptquartier der FSA, der Freien Syrischen Armee, langweilen sich ein paar Rebellen. Sie rauchen und schauen ab und zu in den Himmel hinauf, weil angeblich wieder ein MiG-Kampfflugzeug unterwegs ist. Ein paar hundert Meter weiter feuern FSA-Milizionäre gerade aus einer Geschützstellung. Wir warten auf den Stadtkommandanten der FSA, Rebellenoberst Abdul Jabbar Akaidi. Früher war er General der Regierungsarmee, bis er dann im Sommer 2011 zu den Aufständischen überlief. Der Oberst empfängt uns mit festem Händedruck und hochgekrempelten Ärmeln. Er will uns die militärische Lage erklären.
Wir machen täglich Fortschritte an allen Fronten. Wir haben heute eine Moschee erobert. Eine zweite werden wir noch nehmen. Wir haben im hart umkämpften Viertel Salah-ed-Din einige Straßen unter unsere Kontrolle gebracht und sind in der Altstadt vorwärts gekommen. Wir machen große Fortschritte.
Das muss man als Oberkommandierender so formulieren, wenn sich seit Monaten nichts mehr bewegt. Der anfangs friedliche Aufstand, der immer blutiger wurde, ist in Aleppo zum Stellungskrieg degeneriert. Das Regime hat seine Taktik verändert und den Verhältnissen angepasst. Es versucht jetzt nur noch in Damaskus, rebellische Stadtviertel, zurückzuerobern. In Aleppo und anderen umkämpften Städten hingegen vermeidet die Armee verlustreiche Häuserkämpfe. Sie richtet stattdessen mit Flächenbombardements, Artillerie- und Raketenbeschuss großflächige Verwüstungen an. Dem haben die Aufständischen wenig entgegenzusetzen, solange der Westen sie nicht mit entsprechenden Waffen versorgt.
Der Westen will offenbar, dass Syrien zerbricht und zerstört wird. Assad bekommt von Russland und dem Iran modernste Waffen geliefert. Wir erhalten vom Westen nur leere Versprechungen, sonst nichts. Es hieß, man wolle uns wenigstens Schutzwesten und Kommunikationsmittel liefern. Nichts haben wir bislang bekommen.
Der Oberst sieht mit einem Mal müde aus und verbittert. Könnt ihr den Krieg alleine gewinnen, wollen wir wissen?
Nein, aber wir kämpfen weiter, auch wenn wir nur noch Stöcke und Steine als Waffen haben.
Das Stadtviertel, in dem wir uns gerade befinden, liegt angeblich etwas abseits der Front, 5 Kilometer von der umkämpften Altstadt Aleppos entfernt. Vielleicht sind es auch 8 oder 4 Kilometer. Wir wissen es nicht. Das ist kein Krieg, in dem es feste, klare Frontlinien gäbe. Es ist ein Krieg der Konfusion, der Hinterhalte und Irrwege. Ständig sind wir gezwungen, die Richtung und unsere Pläne zu ändern, weil eine Straße, die gestern noch frei war, plötzlich wieder umkämpft ist. Unterwegs sehen wir lachende, spielende Kinder zwischen ausgebombten Ruinen. Trümmerhaufen sind ihre Sandkästen, ihre Patronenhülsen, ihr Spielzeug. Irgendwo weiter weg hat eine Bombe eingeschlagen, aber die Kinder scheinen es nicht mal gehört zu haben. Was machst du da? Fragen wir einen Jungen. Ich habe mein Rad repariert, sagt er. Der Reifen war kaputt. Jetzt geht's wieder. Und wie er fröhlich davon radelt, kommen andere Kinder neugierig heran. Habt ihr keine Angst, fragen wir. Nein, sagen sie. Überhaupt nicht. Das ist doch normal. Hier fällt immer wieder mal eine Bombe. Manchmal sind ein paar Kinder zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Dann liegen sie blutend auf der Straße. Wenn sie Glück haben, leben sie noch, werden in ein Notlazarett gebracht und im Keller auf einen OP-Tisch gelegt. Wie Hassan, 5 Jahre alt. Granatsplitter haben centgroße Löcher in seinen Körper gerissen, am Hals, an der Schulter, am Rücken. Dr. Muajid steht da, streift sich die blutverschmierten Chirurgenhandschuhe von den Händen und spricht mit Hassans Vater.
Dein Sohn wurde schwer verletzt, aber wir haben die Splitter entfernt. Du musst dir jetzt keine Sorgen mehr machen. Er wird durchkommen.
Der Vater antwortet, das sei sein Jüngster. Er habe doch nur 2 Söhne. Der andere, ältere, sei behindert. Und jetzt haben wir auch noch sein gesundes Kind zusammengeschossen. Das Kind weint und weint. Der Vater weiß nicht, was tun, er wirkt wie versteinert. Er scheint nicht mal mehr in der Lage, seinen Sohn in die Arme zu nehmen. Und wir stehen da rum mit all dem nutzlosen Zeug, das wir dabei haben. Schreibblöcke, Fernsehkamera, Mikrofone. Und mit der Scham, die wir spüren, in der Gegenwart dieses Krieges, der hier unten nach Verbänden und Desinfektionsmitteln stinkt. Wir sind dem Arzt und den Schwestern im Weg und tun so, als ließe sich der hier versammelte Schmerz mit digitalen Aufnahmegeräten aussteuern.
Dieses Regime tötet seine Kinder. Das ist unser Leben, seht ihr? Ihr in Europa lebt mit eurer Sicherheit. Wir leben mit unserem Krieg.
Assad setzt mittlerweile ballistische Lenkwaffen ein, um den Aufstand niederzuschlagen. Scud-Raketen werden von Damaskus aus auf Aleppo gefeuert, 11 Meter lang, mit bis zu 1000 Kilogramm schweren Gefechtsköpfen bestückt. Ihr Ziel ist einzig und allein im Osten Aleppos, möglichst viel zu zerstören und möglichst viele zu töten. Das Regime bestraft die Einwohner dafür, im falschen Stadtteil zu Hause zu sein.
Seid ihr nur hergekommen, um uns zu filmen, wollt ihr schöne Bilder von uns machen? Ihr seht doch, was mit uns geschieht. Was wollt ihr hier? Überall nur Zerstörung, Lügen, Scheiße. Hört auf damit. Sofort. Assad wird uns im Fernsehen sehen und dann schickt er uns noch eine Rakete.
Beruhigt dich doch, sagen ein paar Männer, die in der Sheikh Shana Straße aus einer Staubwolke auftauchen. Überall hier ist Staub, kalkweiß im Gesicht, auf den Kleidern, der Haut, den Haaren. Wo die Skat-Rakete einschlug, hat sie zwischen den Häuserzeilen eine so breite Schneise geschlagen, dass heftige Böen immer wieder Staubwolken über das Trümmerfeld jagen. Ein ganzer Wohnkomplex wurde zermalmt, nichts ist geblieben, nicht mal eine Ruine. Der da sei irre geworden, flüstert einer der Männer. Und die anderen lächeln verlegen, weil es immer noch besser ist, einen irre gewordenen zu belächeln, als an der eigenen Hilflosigkeit zu verzweifeln. Die syrischen Trümmermänner haben Schaufeln in den Händen. Sie graben aus, was übrig blieb von ihrem Leben. Ein Schuh, ein verbogenes Bettgestell, ein Kissen mit zwei aufgestickten Herzen. War das dein Haus, fragen wir einen von ihnen.
Ja, das war mein Haus. Als es hier einschlug, war ich gerade mit zwei meiner Söhne einkaufen. Nur deshalb leben wir noch. Alle anderen sind tot. Sieben Kinder, meine Frau, meine Nachbarn, alle tot. Das war halt eine Skat-Rakete.
Am Ende der Straße sind ein paar Häuser stehen geblieben, übersät mit Rissen und Löchern, durch die Tageslicht ins Treppenhaus fällt. Die Familien der Brüder Ali und Mohammed Qadun sind wenigstens noch zusammen. Alle 18 haben überlebt, teilen sich jetzt im vierten Stock zwei Zimmer und ein Dach überm Kopf. Die Kinder sitzen auf dem Boden und starren uns an. Die Frauen bringen Tee. Es gibt sogar ein paar Schokoladeriegel für die Gäste aus Deutschland. Deswegen können die Kinder den Blick nicht von uns lassen. Ali, der ältere Bruder, fängt an zu reden.
Wir sind einfache Leute. Wir haben mit Politik nichts zu tun. Wir wollen nur abends unseren Kindern etwas zu essen geben. Wir wollen von niemandem was, weder vom Regime noch von den Rebellen. Wir wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden und sicher und anständig leben. Wir wollen, dass unsere Kinder in Würde aufwachsen. Weißt du, von was wir jetzt leben? Von unseren Kindern. Die Älteren arbeiten in einer Textilfabrik, 10 Stunden am Tag. Siehst du, das haben wir hier jeden Tag. Jeden Tag geht das so. Das war gleich nebenan. Mal wird eine Granate abgefeuert, dann schlägt kurz darauf eine ein. Die Kinder können schon genau unterscheiden, das war ein Mörser, das war eine Haubitze, das war eine Panzergranate.
Zerstört wird hier eine der ältesten Städte der Welt. Vor 4000 Jahren wurde Aleppo erstmals in schriftlichen Quellen erwähnt. Hier lebten Hethiter, Aramäer, Byzantiner, Sassaniten, Araber, Christen. Und es war noch bis vor einem Jahr eine der schönsten Städte der Welt. 1986 wurde die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. 1993 wurde sie mit Hilfe der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit restauriert. 2004 erhielt sie den Städtebaupreis der Harvard School of Design. Alles umsonst. Der Basar und die Zitadelle sind Frontlinie geworden. In den Palästen hausen jetzt Milizionäre. Die Stadtmauern bieten Deckung vor den Kugeln von Heckenschützen. Und überall wehen nun in Aleppo und auf dem Land die schwarzen Fahnen mit dem in weißen Lettern aufgedruckten islamischen Glaubensbekenntnis. Bis vor wenigen Monaten hatte diese Fahne noch eine abschreckende Wirkung. Sie wurde gleichgesetzt mit Al-Qaida und der Jabhat al-Nusra, der Nusra-Front. Sie ist die radikalste islamistische Miliz, die in Syrien kämpft. Ein Ableger der AKI, der Al-Qaida-Gruppierung im Irak. Vor einigen Monaten waren die Nusra-Kämpfer noch Phantome. Berüchtigt, aber unsichtbar. Kaum ein westlicher Journalist hatte sie je zu Gesicht bekommen. Nun aber sind sie überall präsent in Aleppo. Am sichtbarsten in der Shire-Straße, wo sie in einer ehemaligen Kinderklinik ihr Hauptquartier haben. 5 leere, ausgebombte Stockwerke hoch. Fast täglich wird es aus dem Assad-treuen Westteil beschossen. Westliche Regierungen haben die Nusra als Terrororganisation eingestuft. Doch in den Straßen Aleppos werden sie mittlerweile wie Helden gefeiert, die bereit sind, für die Armen und vom Westen Verlassenen ihr Leben zu opfern.
Nur die Nusra schützt uns. Warum sollten wir gegen die Nusra sein, wenn sie für uns ist? Die Nusra-Kämpfer sind für den Islam, für Allah und Mohammed. Die Nusra ist gut für uns. Wir lieben sie.
Aleppo ist zum Zentrum der Nusra-Dschihadisten geworden. Etwa 800 bis 1000 Kämpfer halten sich angeblich im östlichen Stadtgebiet auf. Ihr Kriegsziel reicht weit über Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Sie kämpfen für ein sunnitisches Emirat, das vom Irak bis zum Libanon reicht. Ahrar al-Sham, die zweite schlagkräftige Islamistenmiliz, gäbe sich schon zufrieden mit einem syrischen Gottesstaat. Der Aufstand gegen Assad artet immer mehr zu einem Religionskrieg zwischen sunnitischen Rebellen und einem Regime aus, das die alawitisch-schiitische Minderheit repräsentiert. Auf Propaganda können die Islamisten verzichten. Es genügt, dass sich der Westen so verhält, wie er es seit 2 Jahren tut. Passiv, ratlos und ignorant, weil er den Menschen in den umkämpften Städten keine humanitäre Hilfe gewährt. Das überlässt er den Islamisten, die Geld aus Katar und Saudi-Arabien bekommen und es an Krankenhäuser und Ausgebombte verteilen. Irgendwann, wenn einmal alles vorbei ist, wenn Hunderttausende gestorben und Assad gestürzt ist, was geschieht dann? Die Frage haben wir dem einzigen Islamisten gestellt, der bereit war, mit uns zu reden. Er war Gast in einem Haus, in das man uns einlud. Ein höflicher junger Mann, der andauernd lächelte und süßen Tee mit uns trank.
Was dann geschieht? Wir werden einen islamischen Staat aufbauen. Wir werden nach den Gesetzen der Scharia leben, so wie es die islamische Ordnung vorschreibt. Die Christen sind eigentlich kein Problem für uns. Die meisten werden ohnehin von selbst verschwinden. Aber die Alawiten, die haben nur eine Wahl. Entweder sie gehen, oder wir müssen ihnen den Kopf abschlagen. Das sind Abtrünnige. Sie beleidigen den Islam. Dafür gibt es nur eine Strafe, das Schwert.
Es gibt etwas, das Rebellen und Regime auf eine perverse Art aneinander kettet. Die Gewissheit, dass der Sieg des jeweils anderen unweigerlich den eigenen Tod mit sich brächte. Das macht die Stadt, das macht diesen ganzen Bürgerkrieg so grausam und so gefährlich. Manchmal wird geschossen, um etwas zu feiern, manchmal um zu töten. So genau weiß man das nie. Wir sind auf dem Weg zur einzigen Verbindung zwischen dem rebellischen Osten Aleppos und dem regimetreuen Westen, der Sheikh-Res-Brücke im Zentrum. Täglich versuchen hier Hunderte, vom einen Teil in den anderen zu kommen, zu ihrem Arbeitsplatz, ihren Eltern, ihren Freunden. Es ist ein gehetzter Menschenauflauf, ein Durcheinander von Zivilisten, Straßenhändlern, Rebellen mit alten russischen Maschinengewehren. Seit 2 Tagen schlägt es hier immer wieder ein, sagt ein junger Mann. Ständig schießen sie mit Granaten auf uns. Wozu Angst haben, sagt ein Saftverkäufer, der neben ihm steht und mit Blechnäpfen Kundschaft herbeiklappern will. Ich habe keine Angst mehr. Gott wird schon wissen, wann ich sterben muss. Habt ihr überhaupt eine Genehmigung, hierher zu kommen? Fragt ein schwarz vermummter Milizionär. Und plötzlich, 200 Meter von diesem Menschengedränge entfernt.
Entdeckung, komm hier rüber.
Gas und Rauch und der beißende Gestank verglühten Metalls. Wie ein Schwarm stürzt die Menge in eine Seitengasse hinein.
Every day, every morning.
Jeden Tag, jeden Morgen das Gleiche, sagt ein junger Mann, der wie zum Schutz eine Aktenmappe an seine Brust drückt. Nach kurzer Zeit strömt das Leben wieder zurück auf den Platz. Der Saftverkäufer fängt wieder zu klappern an. Und das unwirkliche Nebeneinander von Krieg und Geschäftigkeit, Katastrophe und Alltag setzt wieder ein. Eine junge Frau hatte sich bei dem Angriff in einen Hausflur geflüchtet. Da steht sie noch immer und versucht, die Kontrolle über ihre Hände und ihre Stimme zurückzugewinnen.
We are so in mess. I don't have anything to say to you. Syria destroyed.
Sie sagt, sie sei Lehrerin, habe Englisch studiert. Aber was könne sie jetzt mit Englisch anfangen?
My house is destroyed. My salary is go out.
Mein Haus ist zerstört. Ich bekomme kein Gehalt mehr. Mein Mann ist verschwunden, wir haben keinen Kontakt mehr. Er ist irgendwo im Regierungsgebiet. Und ich bin hier mit zwei Babys. Was soll ich noch sagen?
Es heißt, der Osten Aleppo sei befreites Gebiet. Aber er ist es nicht. Er ist lediglich unter Rebellenkontrolle. Befreite reden anders als diese Frau. Wir wären gerne auch auf die andere Seite gegangen, in den vom Regime kontrollierten Westteil. Auch dort schlagen täglich Granaten ein. Auch dort sterben Kinder. Aber es ging nicht. Das Assad-Regime verweigert seit Monaten Einreisevisa für westliche Journalisten. Die andere Seite haben wir dann aber doch noch auf ihre Art kennengelernt. Einen Tag später, als ein Scharfschütze der Regierungstruppen aus einem Hinterhalt den Kleinbus beschoss, in dem wir saßen. Mein Freund und Kollege Jörg Armbruster wurde schwer verletzt. Wir brachten ihn in eines der überfüllten Kriegslazarette. Ein syrischer Arzt hat ihm dort in einer Notoperation das Leben gerettet. Das war am Karfreitag. In der Nacht zum Samstag wurden dort 7 weitere angeschossene Zivilisten eingeliefert. 2 davon starben. Was uns widerfuhr, war kein besonderes Vorkommnis in dieser Stadt. Es war ein ganz normaler Tag in Aleppo.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.